Mama macht Business. Der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 32. Episode von Mama macht Business. Heute dreht sich alles ums Thema Finanzen. Und zwar schauen wir uns im Gedankenkarussell mal an, was kostet eigentlich so ein Kind, beziehungsweise mehrere. Denn in der Kaffeepause treffe ich Maria Fettke. Sie ist Finanzcoachin für Mütter. Und wir sprechen über das Drei-Konten-Modell zur Budgetverwaltung, finanzielle Sorgenfreiheit und das Thema Netzwerken. In Mamas Werkzeugkiste gebe ich dir dann natürlich wieder passend einen Tooltipp rund um das Thema Finanzen. Gedankenkarussell. 763 Euro. So viel gaben Eltern laut der letzten Erfassung des Statistischen Bundesamts im Jahr 2018 im Durchschnitt pro Kind aus. Das ist wirklich eine beachtliche Summe, die uns als Eltern natürlich zu einem bewussten Umgang mit Geld zwingt. Und besonders in unserer Rolle als selbstständige Mütter müssen wir da natürlich genau hinschauen. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das Thema Finanzen lange Zeit stiefmütterlich behandelt. Haushaltsbuch führen, das habe ich immer wieder versucht, aber nie konsequent durchgehalten. Und erst im Erwachsenenalter ist mir eigentlich klar geworden, dass ich nicht wirklich gelernt habe, wie ich bewusst mit meinem Geld umgehe. Als ich noch angestellt war und sehr gut verdient habe, lag mein Fokus eher auf Konsum. Ich habe mir oft was gegönnt, sei es neue Kleidung, Restaurantbesuche oder andere kleine Freuden. Sparen und finanzielle Vorsorge, ja, da habe ich so mit Ende 20 nicht so viel drüber nachgedacht und hatte das einfach nicht auf dem Schirm. Es lief ja alles so gut und warum sollte ich also groß darüber nachdenken? Aus der heutigen Sicht verstehe ich das schon so ein bisschen tiefer, dass ich natürlich auch in meinem sehr eintönigen Alltag, also jeden Tag der gleiche Job, die gleichen Leute, die gleiche Thematik, mich mit diesem Konsum auch versucht habe, ja, zu motivieren oder auch gut gelaunt zu halten. Zumindest auf jeden Fall gegen Ende der Anstellung. Ja, und das Ganze hat sich eigentlich mit der Selbstständigkeit schlagartig geändert. Plötzlich ist natürlich das regelmäßige Einkommen überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Man hat einfach Schwankungen in den Einnahmen und diese Schwankungen muss man natürlich auch aushalten können und dann auch eine durchdachte Finanzplanung parat haben. Und das bezieht sich natürlich auch auf unsere Kinder, wenn es um die Ausgaben für unsere Kinder geht. Diese durchschnittlichen 763 Euro pro Monat pro Kind machen mehr als 21% der gesamten Haushaltsausgaben aus. Für Alleinerziehende beträgt dieser Anteil sogar 35%. Und diese Kosten steigen, je älter unsere Kinder werden und je mehr Kinder man hat. Also ein Kleinkind zwischen 1 und 6 Jahren kostet im Schnitt 679 Euro im Monat, was vor allem durch Betreuungskosten geprägt ist. Doch sobald unsere Kinder älter werden und dann auch in die Pubertät kommen, klettern die Ausgaben noch viel weiter nach oben. Für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren liegen die Kosten bei durchschnittlich 953 Euro pro Monat. Freizeit, Unterhaltung und Ernährung werden dann natürlich deutlich teurer. Aber mit den mehreren Kindern, das ist auch ganz spannend, dass natürlich dann die Kosten auch etwas sinken pro zweites und drittes Kind sozusagen. Also für zwei Kinder gibt das Paar dann im Schnitt 2018 1276 Euro monatlich aus, für drei Kinder 1770. Also da werden ja auch Sachen dann mehrfach genutzt und so weiter und deshalb wird dann das dritte Kind sozusagen ein bisschen günstiger oder ja, alles in allem wird sozusagen ein bisschen günstiger. Das muss man auf jeden Fall beachten, aber stell dir mal vor, drei Kinder sind 1770 Euro im Monat. Das ist für viele das ganz normale Monatseinkommen. Und das ist natürlich echt sportlich. Ja, und diese Zahlen zeigen einfach, dass eine gute Finanzplanung ja unerlässlich ist. Wir müssen uns daran setzen, wenn wir Verantwortung für unsere Familie tragen und gleichzeitig ein eigenes Business aufbauen wollen. Insbesondere in den ersten Jahren der Selbstständigkeit, wenn das Einkommen eben sehr stark schwankt und der Aufbau des Unternehmens viele Ressourcen fordert, kann der Umgang mit Finanzen wirklich eine Herausforderung sein. Das habe ich auch auf jeden Fall so kennengelernt, wobei das bei mir natürlich so ist, dass ich den Businessaufbau vor meinem Kind hatte. Also ich war davor schon knapp 4 Jahre selbstständig und habe dann erst mein Kind bekommen. Also ich musste lernen, bewusster mit Geld umzugehen. Und das ist auf jeden Fall auch noch ein Prozess, der bei mir lange nicht abgeschlossen ist. Aber ich habe mir das auf jeden Fall hinter die Ohren geschrieben, wie wichtig es einfach ist, die Kontrolle zu übernehmen, damit man einfach diese finanzielle Sicherheit für die Familie hat. Denn letztlich geht es ja darum, uns als Mütter und Unternehmerinnen so aufzustellen, dass wir diese finanziellen Herausforderungen meistern können, ohne unsere Lebensfreude zu verlieren. Also es bringt ja auch nichts, wenn wir uns komplett abrackern, nur dafür, dass wir eben diese 679 Euro im Monat erwirtschaften, damit wir es dann ins Kind stecken können. Und es bleibt dann nichts anderes mehr übrig nach Miete und allem drum und dran. Also mit gutem Wissen und Gewissen unsere Energie in das stecken können, was wir wirklich, ja, was für uns wirklich wichtig ist, nämlich die Familie und unsere berufliche Leidenschaft. In der Kaffeepause sprechen wir heute mit Maria Fettke. Sie ist Finanzcoach und Gründerin von Mamas und Finanzen und sie unterstützt Mütter dabei, ihren Umgang mit Geld selbstbewusst in die Hand zu nehmen. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Kaffeepause. Maria Fettke ist Finanzexpertin mit Herz und Mission. Denn Maria ist nicht nur zweifache Mama, sondern auch die Gründerin von Mamas und Finanzen. Ihre Leidenschaft? Müttern dabei zu helfen, den Umgang mit Geld selbstbewusst zu meistern. Ursprünglich kommt sie aus dem Projektmanagement im Immobilienbereich und entdeckte während ihrer ersten Schwangerschaft die Lücke an Finanzinfos, speziell für Mütter. Das hat sie dazu inspiriert, sich vor 2 Jahren selbstständig zu machen. Seitdem teilt sie ihr Wissen in Workshops, Blogs und auf Instagram. Immer mit dem Ziel, Frauen zu empowern und finanziell stark zu machen. Hallo, liebe Maria. Ich freue mich total, dass du es heute zu mir in den Podcast geschafft hast.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf.
Wir reden heute über ein sehr, sehr spannendes Thema, das Thema Finanzen. Es treibt uns alle um und ich glaube erst recht, wenn man dann irgendwann Eltern wird und so feststellt, okay, man hat jetzt die Verantwortung für noch jemanden und vielleicht sollte man jetzt die Finanzen doch mal in Ordnung bringen und ein paar Sachen vielleicht schon mal klären oder vorbereiten, dass da irgendwie Sachen einfach funktionieren. Und du bist Expertin dafür, du kümmerst dich um sowas. Wir haben in der Selbstvorstellung schon ein bisschen einen Einblick zu dir bekommen. Wir wollen heute aber wirklich darüber sprechen, was hast du so für Erfahrungen gemacht, auch in deiner Arbeit mit den Frauen? Wie arbeitest du genau und vor allen Dingen auch, wie organisierst du dich und deine Finanzen? Das genau interessiert mich und da werden wir jetzt so ein bisschen tiefer reintauchen.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf.
Genau, Maria, wir starten mal mit dem Punkt, dass du ja jahrelang im Projektmanagement gearbeitet hast und hast auch große Budgets verwaltet. Ja, also Geld ist dir nichts Neues gewesen sozusagen. Und wie hast du denn es geschafft, diese Fähigkeiten, die du da quasi erlernt hast, dann auf deine privaten Finanzen zu übertragen? Konntest du daraus was mitnehmen?
Ja, das Witzige daran ist tatsächlich, dass ich das jahrelang gar nicht gemacht habe. Also im Gegenteil, tatsächlich war das so, dass ich beruflich ja total viel mit dem Thema Geld, mit Kosten zu tun hatte, die zu überwachen, meine Excel-Tabellen gepflegt habe und mich privat überhaupt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Also als ich noch angestellt gearbeitet habe und ich habe auch immer gar nicht schlecht verdient, ich habe es einfach, das Geld halt einfach immer wieder ausgegeben und wie gesagt, mir gar keine Gedanken gemacht und das immer so ein bisschen auch, zum Beispiel Thema Altersvorsorge, mal so ein bisschen weggeschoben und gedacht, ja, bin ich jetzt noch zu jung für, da kümmere ich mich noch drum. Und tatsächlich war der Punkt, an dem ich erst angefangen habe, mich damit zu beschäftigen oder mehr darüber nachzudenken, wie du gesagt hast, als ich damals schwanger war mit meiner Tochter. Das ist jetzt ja, das ist jetzt über 7 Jahre her. Und dann habe ich gedacht, oh, ich hätte eigentlich gerne mal so ein bisschen finanzielle Absicherung. Ich bin zwar und war damals auch schon mit meinem Mann verheiratet, aber trotzdem war mir natürlich finanzielle Unabhängigkeit immer total wichtig. Wir waren auch sozusagen finanziell voneinander unabhängig, obwohl wir haben zwar zusammen gelebt, aber jeder hatte eben das eigene Konto und hat eben das eigene Geld verdient. Und ich wollte mich aber eigentlich absichern für die kommende Elternzeit und habe dann mal festgestellt, dass ja irgendwie gar nichts übrig bleibt oder dass ich noch gar keine Rücklagen aufgebaut habe zum Beispiel. Und das war halt für mich gerade der Zeitpunkt, dass ich angefangen habe, mich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Und dann hat das richtig Fahrt aufgenommen sozusagen.
Und du hast schon gesagt, bevor eure Tochter kam, da wart ihr eigentlich auch so jeder für sich, auch jeder verwaltet seine eigenen Finanzen. Was hat sich denn mit der Geburt eurer Tochter geändert? Was habt ihr denn da so ganz konkret bei euch umgestellt? Also habt ihr dann irgendwie auch ein gemeinsames Konto angelegt oder habt ihr dann irgendwie immer jeder zu gleichen Teilen irgendwie, der eine hat die Kleidung übernommen, der andere hat die anderen Accessoires übernommen. Also so ein Kind ist ja dann so ein gemeinsamer Kostenfaktor. Wie habt ihr das dann abgebildet bei euch?
Ja, also wir hatten damals, wie gesagt, schon unsere eigenen Konten, aber wir hatten auch damals schon ein gemeinsames Konto, weil wir ja zusammen auch in einer Mietwohnung gewohnt haben. Wir hatten auch schon gemeinsame Ausgaben. Die sind natürlich mehr geworden mit dem gemeinsamen Kind. Und das war dann auch wirklich ganz praktisch, weiterhin dieses gemeinsame, also das sogenannte Drei-Konten-Modell, so sagt man ja so schön, ein gemeinsames Konto und dass jeder auch noch sein eigenes hat. Und das haben wir eigentlich auch so beibehalten. Wir haben dann nur das umgestellt, wie wir sozusagen mit unseren Gehältern umgehen, weil vorher haben wir, glaube ich, so ziemlich immer halbe die Kosten geteilt. Aber ich bin ja damals mit dem ersten Kind noch länger in Elternzeit gegangen und habe danach auch in Teilzeit erstmal weitergearbeitet und habe dann festgestellt, hey, Moment mal, irgendwas geht dir, also so ist es nicht ganz fair, weil, also ich kann jetzt nicht mehr die Hälfte der Kosten tragen, wenn ich eigentlich den größeren Teil der Care-Arbeit übernehme und dadurch ja auch wiederum Gehaltseinbußen habe. Und wir haben damals in dem Sinne das Drei-Konten-Modell umgestellt, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass wir beide jeweils einen bestimmten Betrag für uns selbst zur Verfügung haben. Den haben wir uns vorher gemeinsam überlegt. Hat jeder für sich überlegt, was braucht er denn zum Beispiel für die eigene Versicherung, private Ausgaben, Freizeitausgaben und so weiter und haben uns auf ein Taschengeld geeinigt, das für uns beide gleich hoch war. Und der Rest ist oder landet immer noch sozusagen auf unserem Gemeinschaftskonto. Und so haben wir halt versucht dann nach der Geburt unseres ersten Kindes auch diese, ich sag mal, diese Ungleichheiten eigentlich auszugleichen, die ja nun automatisch kommen, wenn eben einer von beiden in Elternzeit geht oder in Teilzeit arbeitet. Das war mir total wichtig und ja, seitdem handhaben wir das auch so.
Super spannend, dass ihr das so rum gemacht habt, weil bei uns war das andersrum. Wir haben das quasi so aufgeteilt, dass wir gesagt haben, okay, du verdienst so und so viel, ich so und so viel. Jetzt rechnen wir das auf die gleichen Anteile runter und je nachdem, wer halt mehr verdient, muss halt mehr einzahlen. Und dann haben wir quasi den Anteil so rum ausgerechnet. Aber das ist natürlich auch völlig logisch zu sagen, ja, wir rechnen einfach ein Taschengeld aus, was Sinn macht und alles, was dann übrig bleibt, zu überweisen, klar.
Ja, das ist das, was du gerade genannt hast, ist auch eine gute Variante, aber die Herausforderung bei uns war, dass das Gehalt von meinem Mann immer unterschiedlich hoch war, jeden Monat. Wir haben uns wirklich einen Wolf gerechnet und dann haben wir gesagt, nee, wir müssen irgendwie ein System finden, das auch, ich sag mal, ein bisschen automatisierter funktioniert, dass wir nicht jeden Monat wieder darüber nachdenken, weil gerade als frisch gebackene Eltern haben wir echt irgendwie auch andere Themen. Und da will man eigentlich auch nicht so viel sich um die Finanz, also es ist wichtig, dass man es auf dem Schirm hat, aber dieses Thema wollten wir halt einmal geklärt haben und dann haben wir uns sozusagen auf dieses Modell geeinigt, dass wir immer das gleiche Taschengeld bekommen und alles andere, aber auch zum Beispiel Weihnachtsgeld und Boni und so weiter immer auf dem gemeinsamen Konto landen.
Das ist ja schon eine große Bereitschaft sozusagen, nicht? Wenn das in der Partnerschaft schon so funktioniert, dass man da auch so ganz offen drüber spricht. Ich glaube, in manchen Partnerschaften ist es gar nicht so ein Thema, also bis zu einem gewissen Punkt vielleicht. Was würdest du denn sagen, so was würdest du Müttern empfehlen? Welche ersten Schritte sollten sie so gehen, wenn sie genauso wie du feststellen, ich will mich da jetzt wirklich mal drum kümmern, ich muss das jetzt selber in die Hand nehmen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, womit fange ich denn jetzt eigentlich konkret an?
Ja, also womit ich damals angefangen habe, ist ganz klassisch. Ich weiß, klingt immer total langweilig, aber es ist super hilfreich. Es ist ein Haushaltsbuch, um einfach mal zu gucken, was kommt in jeden Monat rein und was geht jeden Monat raus. Und das Ziel dabei ist natürlich auch zu gucken, wie kann ich es schaffen, dass am Monatsende nicht alles rausgeht, beziehungsweise wie kann ich es schaffen, dass auch noch Geld für mich bleibt, damit ich das entweder in meine Rücklagen sozusagen investieren kann oder zum Beispiel in meine Altersvorsorge. Und das war das Erste, was ich damals gemacht hatte. Und ich habe auch festgestellt, dass ich ziemlich viele sinnlose Ausgaben hatte. Und ich habe es dann ein bisschen sportlich genommen und habe immer schon geguckt, wo ich was reduzieren kann. Mir hat es richtig Spaß gemacht tatsächlich. Ich weiß, dass das nicht bei allen Frauen der Fall ist. Aber ich sage immer, wenn du nicht genau hinschaust, kannst du leider auch nichts optimieren. Und ich weiß, es ist ein unangenehmer Zeitpunkt, sich dem wirklich mal zu stellen. Aber danach wird es besser. Und dann kann man auch gucken, welche Stellschrauben habe ich. Und es ist, glaube ich, auch ein richtig cooles Erfolgserlebnis dann zu wissen, hey, ich habe jeden Monat x Euro Budget über, um das jetzt in meine Rücklagen zu stecken zum Beispiel. Das wäre dann der nächste Schritt. Also erstmal zu gucken, wie kann ich es schaffen, dass am Monatsanfang was da ist, was ich zurücklegen kann. Und dann würde ich auch empfehlen, erstmal die Rücklagen aufzubauen. Im besten Falle sind das halt, also kommt jetzt drauf an, bei Angestellten, Frauen würde ich sagen, 3 Monatsgehälter, Vollzeitmonatsgehälter. Bei selbstständigen Frauen ist es ja nochmal ein bisschen anders, aber auch da zu gucken, dass ich die Kosten vielleicht für 3 bis 6 Monate decken kann von dem, was ich als Rücklagen habe.
Wie ist denn das bei dir? Wer kommt denn so zu dir und wie versorgst du die? Also sind es immer bei dir 1:1 Coachings oder und an welchem Punkt kommen die zu dir? Ist es immer genau da, wo sie aufwachen und denken, oh, ich muss das jetzt angehen, aber wie? Oder sind es eher die, die sich schon beschäftigt haben und noch professionellen Rat brauchen? Wer landet so bei dir und wie fängst du die auf?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt viele Frauen, die sich erstmal einen Überblick verschaffen wollen und dafür gibt es zum Beispiel auf meiner Website auch so einen Budgetplaner für Familien, wo man auch erstmal gucken kann, ne, wie verteile ich das Geld, was ich überhaupt jeden Monat zur Verfügung habe.
Verlinken wir mal in den Shownotes, dass man das gleich findet. Genau, könnt ihr da schauen.
Und das sind die, die noch am Anfang sind, aber dann gibt es natürlich auch die Frauen, die schon ein bisschen fortgeschritten sind, die das gut im Griff haben, die vielleicht auch schon ihre Rücklagen aufgebaut haben und die sich dann dem großen nächsten Thema Altersvorsorge und Investieren widmen wollen. Und da gibt es auf jeden Fall auch oft Fragen, weil es gibt, ich glaube, das ist so ein bisschen auch jetzt die Herausforderung, als ich damals angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das ist ja jetzt schon fast 8 Jahre her, da war es so, dass es schon anfing, dass es einige Informationen speziell für Frauen gab, aber gar nicht speziell für Mütter. Das heißt, ich habe mir das ganze Wissen einfach selber aufgebaut und zum Beispiel auch selber erarbeitet, wie gestalten wir dieses 3-Konten-Modell. Aber heutzutage ist es ja so, dass es wahnsinnig viele Informationen gibt zum Thema Finanzen und dass viele Frauen einfach Schwierigkeiten haben, herauszufinden, wo finde ich die Informationen, die für mich relevant sind und was sind auch unabhängige Informationen. Also wo bekomme ich Informationen, wo ich weiß, dass da niemand dahinter steht, der mir Finanzprodukte verkaufen möchte. Und die Frauen, die kommen dann zu mir, die dann sagen, zum Beispiel, ich möchte für mein Kind investieren, da habe ich zum Beispiel einen Workshop dafür. Oder die jetzt sagen, okay, ich brauche jetzt wirklich 1:1 Beratung, ich möchte, dass mit mir jemand zusammen meinen Rentenbescheid anschaut und mit mir überlegt, was kann ich jetzt noch tun, um mich fürs Alter abzusichern und das kann ich dann gut zum Beispiel im 1:1 abdecken. Und es gibt aber auch Frauen, die sich halt auch gerne und regelmäßig mit dem Thema beschäftigen und gerne da dranbleiben möchten. Und gerade für diese Zielgruppe habe ich den Mamas Money Club entwickelt. Das ist meine Finanzcommunity für Mütter. Da gibt es halt jeden Monat über eine WhatsApp-Community Input. Es gibt Vorlagen. Aber wir machen das auch so, dass wir uns einmal im Monat, am Monatsanfang, via Zoom treffen und gemeinsam Haushaltsbuch ausfüllen oder eben ein festes, verbindliches Zeitfenster haben, wo sich die Frau mit ihren Finanzen auseinandersetzen, wie so ein Finanzdate. Und das in der Gruppe macht es einfach mehr Spaß.
Ja, guter Punkt, weil also ich bin auch von der Sorte, ich hasse das. Also ich weiß, dass man es tun muss, aber ich mache es dann immer einmal und dann lasse ich es liegen und dann, ja, super. dann wird ja auch nichts damit. Wie ist denn so dein Grundwesen? Bist du so ein Sparfuchs, so von deiner Mentalität her oder eher nicht so?
Also früher war ich es auf jeden Fall nicht. Das habe ich schon gesagt. Ich habe immer super, super gern das Geld ausgegeben, das ich auch verdient habe. Aber heute ist es anders. Also ich bin mittlerweile sehr, sehr, sehr konsumbewusst und mir ist mittlerweile auch Nachhaltigkeit super wichtig. Und ich habe dann immer schon in den verschiedenen Lebensbereichen geschaut, wie kann ich was sparen. Zum Beispiel habe ich es mal ausprobiert, Kleidung zu leihen, statt mir neue Dinge zu kaufen. Und ich habe gemerkt, dass durch die Beschäftigung mit dem Thema Finanzen und mir, ja, bestimmte, sich die Priorität noch einfach verändert haben. Ich freue mich halt total, wenn ich am Monatsende noch Geld über habe, was meistens der Fall ist, und ich das in mein Depot stecken kann. Und ich gebe mittlerweile wirklich nur noch gerne Geld für Dinge aus, die ich wirklich gerne auch tue. Also mein Mann und ich gehen zum Beispiel sehr gerne in Restaurants essen. Das ist so ein Budget, das wir einfach haben im Monat, weil uns das wichtig ist, weil wir das gerne tun. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, zum Beispiel gebe ich nicht viel Geld für Kleidung aus. Also ich habe da einfach mittlerweile meine Prioritäten gefunden und kann dann wirklich gut mit meinen Budgets umgehen. Und es ist tatsächlich bei mir selbst auch so, dass ich selber für mich gar kein Haushaltsbuch mehr führe, weil ich das einfach sehr, sehr gut im Auge habe und im Griff habe. Also ja, und da nicht mehr irgendwie über mein Budget shoppen gehe, so wie früher vielleicht.
Ja, nun haben ja Eltern noch die besondere Herausforderung, dass sie die Budgets für die Kinder noch verwalten müssen. Da ist ja, muss man ja sagen, auch nicht immer alles absehbar. Und also ich kenne es jetzt nur, mein Kind ist ja noch relativ klein. Der wächst halt auch schnell mal aus Klamotten raus und dann brauchen wir halt auch mal den kompletten neuen Schwung. Gut, das verschiebt sich dann natürlich, ist in dem nächsten Monat nicht. Aber wie kann man denn sowas realistisch einschätzen und da nicht in die Falle tappen, dass man dann irgendwann deshalb zu viel ausgegeben hat und am Ende doch nichts übrig bleibt? Was hast du da so für eine Taktik?
Ich gerade, also es kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wer jetzt zuhört, aber gerade jetzt für ganz frisch gebackene Mütter würde ich erstmal vorschlagen, sich erstmal unter den vielleicht schon erfahrenen Mamas umzuhören, was das Thema Erstausstattung betrifft, weil es tatsächlich sehr, sehr viele Dinge für Babys gibt, die man am Ende nicht braucht. Ja. Das ist immer so ein Punkt. Einfach nochmal andere Mütter vielleicht anhören, was die so für Tipps haben, weil es gibt ja wahnsinnig viel für Kinder und für Babys, also es gibt ja wahnsinnig viel, da kann man auch schnell einfach überfordert sein mit. Da würde ich mich einfach informieren. Was wir zum Beispiel wirklich, wirklich viel gemacht haben, ist einfach auch Dinge gebraucht zu kaufen, also vor allem auch Kleidung, weil das wirklich schnell ins Geld gehen kann, weil die Kinder einfach wahnsinnig schnell wachsen. Ich sag mal, wir haben mittlerweile so ich wohne in Berlin, wir haben mittlerweile so eine Nachbarschaftscommunity, wo man sich auch gerne mal austauscht und die Kinder untereinander auch unterschiedlich alt sind und unterschiedlich schnell wachsen und wo man sich auch mal Kleidung untereinander tauscht. Aber da gibt es auch wirklich viele Angebote von Online-Börsen bis zu Kinderflohmärkten und so weiter, dass man nicht immer für jede Kleidergröße zum Beispiel alles neu kaufen muss. Und was natürlich auch nochmal eine Überlegung ist, wenn man weiß, dass so Dinge anstehen, zum Beispiel Geburtstag, zum Beispiel Einschulung ist ja bald wieder Thema bei den meisten Mamas jetzt hier im Sommer, dass man da schon mal rechtzeitig Budgets für vorsieht, dass man vielleicht einen Teil des Geldes schon über das ganze Jahr immer ein bisschen zurücklegt, damit man dann nicht auf einmal dann die ganz großen Ausgaben hat, wie zum Beispiel für den Schulranzen. Das ist ja wirklich nicht wenig, was da auf einen zukommt. Wobei wir auch den tatsächlich gebraucht gekauft haben und da wirklich gute Erfahrungen mitgemacht haben. Aber das ist so ein Tipp für mich, einfach schon mal Budgets anlegen und für die weitere Zukunft auf jeden Fall auch mal zu überlegen, Geld zu investieren. Für Kinder kann sich das wirklich lohnen, weil noch viel Zeit ist. Wenn die Kinder geboren sind, ist es bis zur Volljährigkeit, sind es in der Regel 18 Jahre. Und das ist wirklich was, wo man wirklich die Zeit für sich nutzen kann und da regelmäßig Geld investieren kann, damit später die finanzielle Belastung auf einmal nicht so groß ist.
Ja, das haben wir auch gemacht, genau. Oder so ein ETF zu besparen oder irgendeine andere Variante. Ne? Es gibt natürlich verschiedene. Aber da auch gleich mit Geburt sozusagen loszulegen, um dann nicht irgendwie Jahre zu verschenken. Da gibt es ja auch extra so, das ist ja auch ganz praktisch, glaube ich, nicht, weil man ja einen extra Freibetrag für das Kind auch hat. Einen Steuerfreibetrag nochmal.
Ja, es gibt Vor- und Nachteile. Das hat man. Man hat zum Beispiel, genau, das Kind hat sozusagen auch einen eigenen Freibetrag, wenn man im Namen des Kindes das Geld spart. Da hat man den Vorteil. Kann aber auch Nachteile haben, wenn man im Namen des Kindes spart. Da muss man immer so ein bisschen abwägen, weil das Geld gehört sowieso jetzt schon dem Kind. Jetzt verwaltet man das sozusagen als Eltern nur in dessen Sinne. Aber mit dem 18. Geburtstag hat das Kind dann eben auch Zugriff auf das Geld. Und da sage ich immer, es ist eine gute Sache, wenn man das Kind dann einfach auch frühzeitig schon bei dem Thema Finanzen mitnimmt. Das ist natürlich auch einfach ein guter Aufhänger dafür.
Ja, ja, klar, definitiv. Also gut, dass du es nochmal sagst. Da muss man natürlich immer so ein bisschen mitdenken. Hast du absolut recht. Nun finde ich, ist das ja jetzt auch nicht ganz zeitunaufwendig. Also dieses Haushaltsbuch führen, das erfordert zum einen, dass man sich diszipliniert und zum anderen, dass man eben diese Zeit auch dafür wirklich irgendwie in seinen Alltag integriert. Hast du denn da irgendwie eine Erfahrung, einen Tipp, wann du dich um die Verwaltung deiner Finanzen kümmerst, immer abends um 19.30 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind und dann gibt es die Finanzklärung. Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, nee, setzt euch einen Termin in den Kalender, damit ihr das immer macht? Was ist so deine Erfahrung?
Ja, meine Erfahrung ist vielleicht ein bisschen anders, weil ich habe ja total angefangen für das Thema zu brennen und ich habe mich dann, bevor die Kinder morgens wach waren, daran gesetzt und abends, wenn sie wenn sie geschlafen haben, zwischendurch im Mittagsschlaf, wann ich konnte, als sie noch klein waren oder ich noch in der Elternzeit war. Ich habe ein paar Tipps. Ja, auf jeden Fall ist es gut, sich für einen verbindlichen Zeitpunkt selber zu verabreden, ist total gut. Deswegen wird meine Haushaltsbuch-Session zum Beispiel im Mamas Money Club auch sehr gerne genutzt von den Frauen, weil das auch nochmal Verbindlichkeit schafft. Das ist natürlich auch eine Idee, sich vielleicht mit einer Freundin zu verabreden, die auch mit dem Thema Finanzen sich auseinandersetzen möchte und sich vielleicht wirklich einmal im Monat für eine Stunde oder anderthalb mal auszutauschen und zu sagen, hey, was ist jetzt bei dir gelaufen, was ist denn gerade Thema, womit beschäftigst du dich gerade, finde ich auch immer super spannend, in den Austausch mit anderen Frauen zu gehen, weil man darüber auch nochmal super viel lernen kann. Und mit dem Haushaltsbuch muss ich tatsächlich sagen, ich würde mich da nicht so lange dran aufhalten. Also es geht beim Haushaltsbuch führen jetzt nicht darum, dass man jetzt, sobald man eine Ausgabe hatte, das die jetzt irgendwo einzutragen, das würde ich nicht machen, sondern ich würde mir wirklich am Monatsanfang mich einmal ganz fokussiert hinsetzen und das vom letzten Monat einmal runterschreiben sozusagen und das vielleicht in eine Excel-Tabelle, in eine App, wie auch immer, wie man das handeln möchte, eintragen. Und das sollte dann auch nicht länger als 20 oder 30 Minuten dauern. Und das ist ja was ich gesagt habe, das ist auch nichts, was ewig dauern muss, was man ewig machen muss, wenn man das einmal irgendwie optimiert hat und mal so die Ausgaben kennt und so ein bisschen auch die, Geldfresser und die Potenziale, dann hat man das Thema ja wahrscheinlich auch irgendwann abgehakt. Dann kann man sich vielleicht für die Zeit, wo man so ein Finanzdate für sich selbst vereinbart hat, auch mal einem anderen Thema widmen und zum Beispiel sagen, okay, jetzt ist Altersvorsorge dran, jetzt hole ich mir mal meine Renteninformation raus und schaue mir mal an, was da überhaupt drin steht, zum Beispiel. Es gibt aber mittlerweile auch wirklich tolle Blogs, Podcasts und so weiter, die man sich einfach auch mal anhören kann, wenn man gerade Kinderwagen schiebt zum Beispiel. Das habe ich immer sehr gerne gemacht, dann einfach in einen Podcast reinzuhören.
Ja, definitiv, nicht? Die Zeit kann man auf jeden Fall zur Weiterbildung nutzen. Ich habe super viele Podcasts so zum Thema Kinderentwicklung gehört in der Zeit und wie, also ich auf das Thema Finanzen kam ich irgendwie nicht. Also so ist es dann eben so ganz unterschiedlich. Aber ja, Podcasts sind auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, so wie auch dieser Podcast, sich einfach up-to-date zu halten. Nun sind wir ja Selbstständige und viele der Zuhörerinnen und Zuhörer werden vielleicht auch selbstständig sein. Mit der Selbstständigkeit wird sich bei dir ja auch einiges geändert haben. Wir haben schon gesagt, diese regelmäßigen Gehälter, die ihr vorher hattet, also du auf jeden Fall, das war ja dann nicht mehr so. Wie würdest du denn sowas oder wie regelst du das, dass viele Selbstständige ja unterjährig unterschiedliche starke Monate haben? Also manche haben ein starkes Wintergeschäft oder manche haben auch starke Sommermonate oder so. Also, aber ganz viele haben ja immer so ja, bestimmte Stoßzeiten, wo eben viel reinkommt. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo es aber so eher mau ist. Und man kann dann vielleicht, wie plant man denn sowas? Wie berechne ich das ein?
Ja, also wenn das, ich hatte neulich tatsächlich den Fall bei einer Kundin, die auch nebenberuflich selbstständig ist, die auch sagte, ich weiß, jetzt kommen hier meine umsatzstarken Monate und danach ist wahrscheinlich wieder Flaute für ein paar Monate. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, auch hier Rücklagen aufzubauen, also wirklich mal vorher zu kalkulieren, was brauche ich denn auch noch in den Monaten, also nehmen wir mal an, es gibt jetzt keine Einnahmen in den speziellen Monaten, wo Flaute ist, was brauche ich dann in den Monaten, um auf jeden Fall meine Kosten zu decken und davon auch leben zu können von dem Geld. Und dann könnte man eben schauen, dass man das in den sehr umsatzstarken Monaten dementsprechend auch zurücklegt. Ich arbeite da ganz gerne mit so einem, also und auch ein Geschäftskonto nutzen, wo das separat ist von den privaten Finanzen und wo man auch vielleicht die Möglichkeit hat, sogenannte Pockets oder Unterkonten zum Beispiel zu nutzen, um Geld sozusagen auch zu budgetieren. Im Prinzip ist es ja nichts anderes und zu sagen, okay, das ist jetzt der Teil, den tue ich mir zur Seite für meine Rücklagen, aber zum Beispiel auch für die Steuer, ne, für die Einkommensteuer, die ja dann auch leider anfällt, dass man da einfach schon vorausschauend plant und einfach da auch dieses System nutzt, Budgets aufzubauen.
Ein riesiges Thema bei den Selbstständigen unter uns ist ja auch immer das Thema Money Mindset. Wir haben darüber auch schon mal geplaudert. Wir kennen uns ja selber noch gar nicht so lange. Wir wurden verbunden durch eine liebe Kollegin, weil du die grandiose Idee hattest, irgendwann mal mit ihr zusammen ein Netzwerkevent auf die Beine zu stellen für selbstständige Frauen. Und ich bin da irgendwie so mit cool so reingerutscht.
Reingeflutscht.
Reingerutscht, ja. Genau. Und ich freue mich sehr, denn wir können jetzt erzählen, Maria, willst du mal ein paar Eckdaten preisgeben? Denn das Event steht jetzt. Wir haben das quasi auf die Beine gestellt. Ich bin ganz stolz auf uns.
Ja, genau. Wir sind ja mittlerweile sogar 4 Frauen, die das gemeinsam organisieren. Und genau, und tatsächlich hatte ich die Idee, ich habe die Caro Zahn angesprochen, die ich als Coachin ja selber schon auch länger kenne. Und habe gesagt, hey, Mensch, ich wusste von ihr, dass sie früher Netzwerkevents organisiert hat und habe gedacht, Mensch, ich hätte gerne mal so eins, so richtig nach meinen Vorstellungen, weil ich würde sagen, ich bin auf Netzwerk-Events eher so der introvertierte Typ und ich finde es eigentlich ganz schön, wenn auch das Netzwerken etwas moderiert ist und genau das haben wir uns ja auch gedacht. Wir machen ein Netzwerk-Event, das geht über 4 Stunden, das findet am 25. September hier in Berlin statt, von 10 bis 14 Uhr in dieser wundervollen Location, die du vorgeschlagen hattest, der Villa Tomasa. Und es gibt im Prinzip Programm, es gibt eine Begrüßung, es gibt das moderierte Netzwerken, es gibt aber auch Impulsworkshops und einen Austausch mit uns selbstständigen Frauen, die das organisieren, mit ganz unterschiedlichen Themen. Bei mir geht es zum Beispiel um die, ums Money Mindset, um die Herausforderung rund ums Geld bei Selbstständigen. Und ja, und wir freuen uns, dass es auch wirklich schon sehr, sehr gut angenommen wird und schon einige Frauen auch gebucht haben. Und es wird, glaube ich, eine super nette Runde.
Ich denke, wir kriegen die 50 Tickets voll. In den Shownotes, da verraten wir natürlich nochmal die Möglichkeit, wo ihr euch auch für die Veranstaltung anmelden könnt. Vielleicht seid ihr da dabei und wir lernen uns dort kennen. Wir haben auch noch eine Session zum Thema Marketing, wie man sich selbst vermarkten kann als Selbstständige. Da machen Caro und Nina zusammen eine Session und ich werde dann nochmal was zum Thema YouTube und Podcasts sagen, wie man dadurch sichtbar werden kann. Also ich glaube, das ist wirklich ein vielseitiges Programm und wir packen alle Informationen in die Shownotes.
Bunter Strauß. Und wir haben gar nicht gesagt, wie es heißt. Es heißt Female Business Lunch.
Genau, der Female Business Lunch, genau. Und damit Werbung Ende. Genau, wir kommen wieder zurück. Also Money Mindset ist auf jeden Fall ein Thema. Da gibt es natürlich immer viele Punkte, die so diskutiert werden können. Ich will da jetzt nicht so vorgreifen, weil wir das auf dem Event auf jeden Fall noch bekakeln werden. Ja. Ich habe noch einen anderen Punkt, den ich sehr wichtig finde und den ich immer so aufschnappe, gerade unter Müttern. Und zwar das Thema Altersarmut. Das ist sowas, was so wie so ein Damoklesschwert über uns schwebt, habe ich so das Gefühl. Und irgendwie auch nur die Mütter so arg betrifft, weil man hat Angst, man hat irgendwelche Rentenpunkte nicht bekommen und so weiter. Mhm. Welche Strategien würdest du denn Müttern empfehlen, um sich fürs Alter abzusichern?
Ja, ganz schnell beantwortet. Nein,
ja, ich meine mehr so, wo können sie sich vielleicht gut informieren und wie kommen sie da durch den Dschungel durch, ohne dass sie ständig Angst haben müssen, sie haben da jetzt einen Fehler gemacht oder sie haben was verpasst.
Ja, also ich glaube, ein ganz großer Punkt ist erstmal, was ich ja auch schon angesprochen hatte, dieses Thema, wie gehe ich denn in der Partnerschaft damit um, wenn ich jetzt zum Beispiel als Frau, es ist halt auch oft der Fall, das zeigen die Statistiken, dass Frauen länger in Elternzeit gehen, dass Frauen viel, viel öfter in Teilzeit arbeiten, dementsprechend auch weniger verdienen. Wie gehe ich denn in der Partnerschaft mit dem Thema um, dass es da einen entsprechenden finanziellen Ausgleich gibt, nicht nur für das fehlende Gehalt, sondern dementsprechend auch für die fehlende Altersvorsorge. Denn ja, also ich sag mal, bei Angestellten ist es ja ganz klar so, dass je weniger ich verdiene, desto weniger zahle ich in meine Rentenversicherung ein. Aber natürlich auch bei Selbstständigen, je weniger ich verdiene, desto weniger habe ich sozusagen auch da, um das in meine Altersvorsorge zu investieren. Deswegen kann man da immer schauen, wie finde ich einen finanziellen Ausgleich, dass ich weiterhin mich um meine Altersvorsorge kümmern kann und da auch Beträge einzahlen kann. Das ist mal das Erste. Eine Alternative wäre aber auch speziell dafür, zum Beispiel einen ETS-Sparplan anzulegen, dass der Partner das halt übernimmt, zum Beispiel die Kosten dafür. Das wäre auch noch eine Option. Was man auf jeden Fall machen kann, ist zu schauen, ob man die Kindererziehungszeiten beantragt. Es kann sein, dass man als selbstständige Frau allein nur durch die Kindererziehungszeiten, wenn man mindestens zwei Kinder hat, allein dadurch schon einen Anspruch erwirbt, sozusagen eine Rente zu bekommen von der deutschen Rentenversicherung, auch wenn man sonst nie als Angestellte eingezahlt hat. Ich glaube, das wissen vielleicht viele Frauen auch nicht. Die Kindererziehungszeiten sind super. Sie sind super, es ist super, dass es sie gibt, aber sie sind super kompliziert, leider. Weil es, man muss sie auch in jedem Falle beantragen. Also sie werden leider nicht automatisch berechnet. Was ich auch irgendwie schon krass finde, weil das Kind bekommt ja schon nach der Geburt zum Beispiel eine eigene Steueridentifikationsnummer, aber es ist nicht möglich, dass man eine Kindererziehungszeit einfach so bekommt als Eltern. Natürlich nicht, muss man beantragen. Ich finde, das ist immer wichtig, dass man das auf dem Schirm hat. Und ich glaube auch, dass das gerade mit der Altersvorsorge auch ein Grund ist, sich wirklich als Frau anzufangen, mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, weil natürlich ist erstmal das eine, Übersicht zu haben und Rücklagen zu haben, aber danach ist das große Ziel auch immer, gut fürs Alter vorzusorgen und sich frühzeitig damit zu beschäftigen und zu schauen, welche Altersvorsorgeprodukte passen denn auch zu mir und zu meinen Anforderungen und da auch frühzeitig anzufangen zu investieren.
Nun hast du das ja schon angesprochen mit dem transparent in der Partnerschaft darüber sprechen. Das ist ja nicht so selbstverständlich, habe ich am Anfang schon so ein bisschen gesagt. Wie kann man denn solche Gespräche fördern, wenn man merkt, der Partner ist da irgendwie entweder selber nicht so interessiert oder möchte darüber aus anderen Gründen nicht reden? Hast du da schon Erfahrungen gesammelt, wie man da vielleicht in den Diskurs kommen kann? Und vor allen Dingen vielleicht auch, wenn der Partner mehr Infos hat oder mehr Wissen schon über Finanzen hat, dass man da nicht das Gefühl hat, man steht immer da und fragt eigentlich immer nur nach, weil man eigentlich noch nicht an dem Punkt ist. Wie kommt man da in so einen gesunden Austausch miteinander?
Puh, das sind jetzt einige Fragen auf einmal. Ich versuche das mal ein bisschen auseinander zu klamüsern. Also erstmal, ich sag mal, bei mir und meinem Mann war das immer, wir haben immer schon recht offen über Geld gesprochen. Wir wussten auch immer von dem anderen, wie viel derjenige verdient. Und es war aber jetzt nicht so easy peasy, dass es zu diesem Dreikontenmodell gekommen ist, sondern das habe ich schon eingefordert, weil ich einfach gemerkt habe, dass es da ein Ungleichverhältnis gibt. Aber es war jetzt auch nicht so, dass er dann gleich gesagt hat, ja, oh, super, toll, bin ich voll mit einverstanden, mach mir alles so. Nein, was ich gemerkt habe, was einfach hilft, ist, dass man als Frau sozusagen selber erstmal den Überblick hat. Und das vielleicht auch mal hilft, so eine Excel-Tabelle zu führen, um wirklich das mal schwarz auf weiß zu haben, was geht denn jeden Monat rein und was gebe ich zum Beispiel für die Familienausgaben aus? Ich habe tatsächlich Kundinnen gehabt, bei denen haben wir dann gemeinsam festgestellt, dass die viel, viel mehr von den Familienausgaben selbst übernehmen, obwohl sie weniger verdienen. Das war natürlich total unfair.
Weil sie immer die Klamotten kaufen fürs Kind.
Ja, da kommen halt so, weil sie viel mehr Zeit mit den Kindern auch verbringen, dass mehr Ausgaben dadurch entstehen. Allein schon deswegen. Und oft heißt es so, ja, du bekommst das Kindergeld und dann deckst du damit alles ab. Und manchmal reicht das einfach gar nicht. Also da wirklich auch nochmal einfach schwarz auf weiß Zahlen, Daten, Fakten aufschreiben und gucken, und, ne, ist das denn so fair, wie es jetzt ist? Und ich glaube, das ist auch, wenn man selber weiß, was läuft da schief und was möchte ich eigentlich verändern, vielleicht selber auch einen Vorschlag zu haben, wie man es gestalten könnte, ist immer ein ganz guter Einstieg in das Thema, um das gemeinsam zu besprechen. Und ja, auch da kann es sein, dass das nicht gleich sofort erfolgreich ist, sondern es gibt durchaus auch die Reaktion von Männern, die sagen, muss ich denn jetzt was von mir abgeben? Das ist ja auch unfair. Ich habe mir das ja so erarbeitet, das ist ja mein Gehalt, warum soll ich da was abgeben? Aber da muss man sich vielleicht auch nochmal, ihr habt alles schon gehört.
Ist auch dein Kind.
Ja, und da muss man sich auch nochmal klar machen, hey, oft ist es so, die Männer haben gar keine Gehaltseinbußen, Karriereeinbußen, weil die Partnerin den Rücken frei hält, weil die Partnerin die Elternzeit übernommen hat, weil die Teilzeit arbeitet, das Kind nachmittags betreut. Und es wäre ohne diesen Einsatz gar nicht möglich. Und ich glaube, das ist viele Männer, oder was heißt viele Männer? Es gibt Männer, denke ich, die das nicht vor Augen haben. Und ich denke, das kann man in diesem Gespräch versuchen zu vermitteln. Und ich weiß tatsächlich von Kundinnen, bei mir, dass das hilfreich ist, diese Daten zu haben, um das nochmal auch wirklich vielleicht besser auch darlegen und erklären zu können und dass das durchaus erfolgreich sein kann im Gespräch. Aber wenn man dann natürlich merkt, es gibt so einen Punkt, ich komme hier nicht weiter, bei meinem Mann gibt es da irgendwie Vorbehalte, da steckt ja auch irgendwas dahinter, meistens sind es Ängste, die dahinter stecken oder Zweifel oder vielleicht auch dieser Anspruch, dass sie selbst an sich einen Anspruch haben, bestimmtes Gehalt vielleicht zu erarbeiten, das ihnen zusteht dann. Also da muss man vielleicht nochmal gucken. Und ich glaube, an dem Punkt, wo man wirklich merkt, dass man auch in mehreren Gesprächen nicht weiterkommt, sich da mal professionelle Unterstützung zu holen, ist, glaube ich, eine gute Sache. Und da gibt es ja auch Coaches und ja, gibt es ja auch Coaches, die darauf spezialisiert sind, auch Paare zu begleiten bei solchen Themen. Also ich glaube, da würde ich auch nicht zögern, mir da nochmal Unterstützung zu holen. Aber ich würde es natürlich erstmal im gemeinsamen Gespräch versuchen. Und ich glaube auch, dass man das in der Partnerschaft gut handhaben kann, dass man gemeinsam über Geld spricht und sich da auch einen verbindlichen Termin zum Beispiel ausmacht, dass man vielleicht so ein Finanzdate, vielleicht einmal im Monat, je nachdem, wie viel Bedarf da ist. Und dann hattest du noch die Frage gestellt, ja, was ist, wenn der Wissensvorsprung hat, der Partner? Das kann natürlich sein. Meistens ist es tatsächlich so, also dass in vielen Fällen Männer schon viel früher zum Beispiel mit dem Thema Börse in Kontakt kommen und einfach mal anfangen zu investieren. Frauen sind da durchaus scheuer, obwohl Frauen statistisch gesehen die besseren Investorinnen sind. Also, meine Damen, da würde ich einfach gucken, es ist ja auch okay, wenn jeder von beiden irgendwie da so seine Investitionen hat. Wenn der Mann zum Beispiel sagt, oh, ich habe hier so tolle Einzelaktien oder ich investiere in Bitcoin, ist ja auch in Ordnung, wenn er das mit seinem Geld macht. Aber das heißt auch nicht, dass man das jetzt genauso machen muss. Und dann muss man einfach für sich als Frau auch nochmal rausfinden, was ist jetzt überhaupt die richtige Anlagestrategie für mich, eignen sich für mich ETFs vielleicht eher, weil das eher ein passives Investment ist, da muss ich mich nicht so viel mit beschäftigen, muss ich nicht wahnsinnig viele Börsenkurse lesen oder Fachzeitschriften, sondern ich nehme mir einen breit gestreuten Welt-ETF und investiere einfach dauerhaft in den und habe dann das Thema für mich abgehakt. Also da muss man sich, denke ich, als Paar auch überhaupt nicht einig sein. Ich glaube, da kann auch jeder sein Geld investieren, wie er möchte. Man sollte sich dann einig sein, wenn es um gemeinsame Investitionen geht und zum Beispiel auch dafür, wie man das Geld fürs Kind anlegt. Und ich finde, da ist es durchaus auch gut, wenn man als Frau selber auch das Wissen hat, bevor man damit anfängt natürlich, das Wissen erstmal aufgebaut hat und wenn man das dann einfach gemeinsam diskutiert, was dann das Beste wäre für das Kind. Also da bräuchte man natürlich selber auch das Wissen, um dann darüber ins Gespräch zu gehen. Und ich würde mich dann auch nicht immer nur darauf verlassen, dass der Partner schon einen Wissensvorsprung hat und das alles besser weiß, weil, wie gesagt, eigentlich sind Frauen die besseren Investorinnen. Und ich würde mich gar nicht davor scheuen, mich selber zu informieren und mir selber auch eine Meinung dazu bilden, was jetzt, ich denke, das bessere Investment ist.
Also ist das bei euch in der Partnerschaft eigentlich mittlerweile so ein bisschen auch so ein, na, so ein kleines Spiel, dass man sagt so, ja, ich habe jetzt da investiert und ich habe dies gemacht und guck mal, da kam das bei raus. Das ist natürlich schön, wenn es auch so gehen kann, dass es einfach Spaß macht, zusammen irgendwie da so sich durchzufitzen, man sich sozusagen da gegenseitig begeistern kann. Du und auch andere sprechen ja oft von diesem Schlagwort finanzielle Sorgenfreiheit. Ja, das ist eigentlich so das, was man ja gerne hat. Also nichts ist ja, ja doch, es gibt andere Dinge, aber finanzielle Sorgen sind schon sehr bedrückend. Was bedeutet für dich persönlich finanzielle Sorgenfreiheit und was würdest du anderen Müttern raten, um diesen Zustand irgendwie zu erreichen?
Also finanzielle Sorgenfreiheit bedeutet für mich einfach, ich weiß, was ich monatlich ausgeben kann, ohne schlechtes Gewissen, finde ich auch immer super wichtig, weil ich predige ja nicht, dass jede Frau zur Sparfüchsin, absoluten Sparfüchsin werden soll, sondern einfach bewusst konsumieren und ohne schlechtes Gewissen Geld ausgeben können, finde ich ist auch super. Und für mich ist finanzielle Sorgenfreiheit auch zu wissen, dass es Rücklagen gibt, auf die ich mich immer wieder berufen kann und dass ich die auch habe, unabhängig von meinem Partner. Also bei mir ist es so, ich habe immer noch mein eigenes Girokonto und mein eigenes Tagesgeldkonto, wo eben mein Notgroschen liegt, auf das ich auch den Zugriff habe. Für mich bedeutet Sorgenfreiheit auch zu wissen, meine Altersvorsorge ist geklärt, ich weiß, was ich tun kann, damit ich im Alter auch aufgefangen bin, finanziell auch mich nicht allein auf die gesetzliche Rente verlassen muss, die ich sowieso wahrscheinlich nicht bekommen werde. Aber das ist bei mir jetzt ein bisschen anders, nicht weil ich jetzt nicht an das Rentensystem glaube oder so, das sollte jetzt gar nicht so klingen, sondern weil ich tatsächlich ja jahrelang im Immobilienbereich gearbeitet habe und über das Versorgungswerk der Architektenkammer sozusagen da abgesichert war. Und für mich bedeutet Sorgenfreiheit auch zu wissen, dass wir jetzt schon regelmäßig Geld investieren, dass wir den Kindern später auch ja, zur Verfügung stellen können zur Volljährigkeit, beziehungsweise wir wissen, dass wir ein gutes finanzielles Polster aufgebaut haben, um die auch bei der Ausbildung zu unterstützen. Das sind so die Eckpunkte für mich, die mir wichtig waren, abzuklären, um zu sagen, okay, ich kann jetzt an der Stelle irgendwie durchatmen und weiß, das ist alles geklärt.
Nun hast du ja das Schimpfwort Excel schon in den Mund genommen. das ist ja so eine Sache, nicht? Da gibt es ja Leute, die lieben das Ding und dann gibt es Leute, die hassen es. Hast du sonst noch Tools, mit denen du deine Finanzen organisierst, insbesondere jetzt bezogen auch aufs Business? Wie machst du deine Rechnungslegung und so weiter? Hast du da Tools oder wie gehst du da so vor?
Tatsächlich, ich benutze für die Buchhaltung jetzt selber, benutze ich nicht Excel. Excel benutze ich tatsächlich eher so als, ja, ich weiß, es ist eigentlich keins, aber ich benutze es eher als Projektmanagement-Tool, aber auch für Kalkulation zum Beispiel, für Preiskalkulation und auch für Umsatzplanung zum Beispiel. Aber ich bin ein totaler Excel-Fan. Also,
ich wollte gerade sagen, man merkt es, ja.
Ich liebe das. Ich spiele da gerne mit den Zahlen rum. Und für meine Buchhaltung selbst benutze ich aber LexOffice, weil ich das, finde ich, auch in der Handhabung gut. Ich mache das auch alles selber tatsächlich und kümmere mich da um meine Buchhaltung alleine und benutze das tatsächlich auch direkt zur Rechnungslegung. Ich finde das eigentlich ganz praktisch, da ein Tool zu haben, über das ich auch Rechnungen stellen kann. Die sehen jetzt zwar nicht super schick aus oder so.
Ja gut, aber ist auch nur manchmal, oder?
Ach, mein Designherz schlägt da jetzt nicht so hoch. Aber ich habe das mal eine Weile auch mit Canva gemacht, das da alles einzutippen und so weiter. Aber oh Gott, das war einfach so viel Arbeit, dass ich gedacht habe, nee, das ist mit LexOffice halt super praktisch, weil das dann auch mit der Steuer dann alles gleich auch richtig ausgewiesen ist und so weiter. Also das sind eigentlich tatsächlich, jetzt muss ich nochmal überlegen, die Tools, die ich auch jetzt für mein Business, für die Finanzen nutze. Also viel mehr ist es tatsächlich gar nicht.
Viele haben ja noch so ein Firmenkonto, ich will jetzt den Namen nicht nennen, weil ich bin nicht der größte Freund, so ein Firmenkonto, wo dann automatisch immer die Einkommensteuer zurückgelegt wird zum Beispiel. Da gibt es ja auch, oder es gibt eben, du hast ja vorhin auch diese Konten genannt, wo man eben so in Wallets oder in einzelne Bereiche so zahlen kann. Nicht? Hast du da auch ein Tool? Was kann das?
Ich tatsächlich benutze N26, weil die auch diese Pockets haben. Und ich finde die auch, also die haben das, ich organisiere das alles über die App. Das funktioniert auch super easy von der Handhabung. Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob man das tatsächlich dort automatisieren kann. Zum Beispiel die Rücklagen für die Steuer. Ich mache das einfach händisch tatsächlich selber und schiebe dann das Geld in den Pockets hin und her. Also, und mir war das einfach wichtig, als ich das Geschäftskonto eröffnet habe, dass es diese Funktion gibt. Es gibt ja auch noch andere, also es gibt ja mittlerweile richtig viele Anbieter für Geschäftskonten.
Ja, aber bei vielen ist es mittlerweile auch kostenpflichtig, diese extra Unterteilung zu haben. Also du bezahlst dann pro Wallet, also bei mir heißt das Wallet, bezahlst du dann nochmal, wenn du ein Unterkonto aufhast. Also es ist kein Unterkonto, sondern es ist ja nur so ein kleines Ding.
Genau, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele dieser Möglichkeiten bei mir dabei sind, aber ich zahle, also Kontoführungsgebühren? Also Gebühren zahle ich schon einmal im Jahr für, ich glaube, es gibt, weiß ich nicht, gibt es überhaupt noch Geschäftskonten, die eine kostenlose?
Ja, gibt's, aber die haben dann über andere Wege bei Auslandszahlung oder so blickst du dann halt.
Okay. Also mir war das einfach wichtig, dass es diese Funktion hat, um dieses Budgetieren auch fortführen zu können. Und das ist für mich einfach übersichtlicher, muss ich sagen. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde das auch bei den privaten Finanzen praktisch. Da habe ich auch alles in einer App. Da sehe ich, wie viel ist auf dem Girokonto, wie viel ist auf dem Tagesgeldkonto, wie viel ist auf dem Depot. Und das finde ich auch super praktisch, einfach diese Unterteilung zu haben und trotzdem alles im Blick.
Das sind alle Tools, die du nutzt. Also du hast schon gesagt, Excel nutzt du für dein Projektmanagement, dann ist ja alles gesagt.
Ich habe ja schon viel ausprobiert, muss ich ja auch zugeben. Ich mache auch immer so ein bisschen eine Mischung aus einigem. Ich schreibe mir auch viel noch mit der Hand auf, gerade wenn es so um Dinge geht, die ich mir irgendwie erarbeiten muss, wenn ich neu mit Projekten anfange zum Beispiel, ne, dass ich das einfach mal aus dem Kopf über die Hand rausbringe. Also mit einem Journal arbeite ich auch gerne. Und ich habe auch damals angefangen, tatsächlich, als ich mit meinen Finanzen gestartet bin, auch mir einfach in einem Journal so eine Übersicht zu schreiben, wie so eine Art Haushaltsbuch, damit einfach mal eine grobe Übersicht zu haben. Und habe da auch immer so meine Erkenntnisse festgehalten in meinem Journal. Da gucke ich manchmal auch gerne noch rein, was ich mir da so aufgeschrieben habe damals. Ja, und ich versuche auch solche Tools zu nutzen, wie diese Notizen-Apps, aber ich habe tatsächlich wirklich ja auch viele Jahre im Projektmanagement gearbeitet. Da gibt es natürlich spezielle Software, die man benutzen kann, aber ich habe einfach gemerkt, dass ich das in Excel auch ganz gut organisieren kann, dass ich einfach den Überblick habe, zu wissen, welcher Auftrag hat gerade welchen Status, welches To-Do steht da als nächstes an. Wobei ich sagen muss, wir arbeiten ja gemeinsam jetzt auch zu viert an diesem Female Business Lunch und gemeinsam mit so einem Trello-Board und finde das auch super praktisch.
Ja, es ist halt mehr so visueller, ne? Also ich wollte gerade sagen, also dein Designherz kann ja bei Excel nicht hochschlagen.
Das stimmt.
Da hat man natürlich bei Trello eher was, dass man denkt, okay, das ist ganz hübsch bunt und dann kann man sich dann noch ein paar unterschiedliche Reiter einstellen und so. Ist schon ganz praktisch, obwohl ich auch ständig alles suche. Aber das ist halt, wenn unterschiedliche Leute unterschiedliche Sachen anlegen, man muss ja auch so denken wie der andere, damit man halt klarkommt, klar.
Ja, klar, genau. Das kommt auch noch dazu. Das ist jetzt ja die Ausnahme. Wenn man es für sich selber nutzt, kann man es sich natürlich gestalten, wie man mag.
Maria, ich habe jetzt noch 10 Entweder-Oder-Fragen an dich. Diese 10 Fragen dienen immer dafür, dich nochmal ein bisschen besser kennenzulernen, dass die Hörerinnen und Hörer noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Also, starten wir mal. Tee oder Kaffee?
Kaffee. Momentan Eiskaffee.
Oh. Selbstständig oder angestellt?
Selbstständig, definitiv.
Analog oder Digitalplan?
Beides. Beides, habe ich ja gerade gesagt, mach beides gerne.
E-Mail oder Telefon?
Kommt drauf an, wofür. Manchmal ist ein Telefonat zielführender.
Nachtigall oder Lerche?
Also von meinem natürlichen Biorhythmus her, eigentlich arbeite ich früh total gerne, aber das geht schlecht, weil meine Kinder auch früh wach sind. Und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, eher auch mich abends nochmal hinzusetzen und finde das auch okay.
Und virtuell oder vor Ort?
Vor Ort. Ich mag den Austausch auch live untereinander schon sehr gerne. Ich mache ja sehr viel online, einfach aus Berufswegen. Ja. Aber ich mag es auch sehr gerne, mich vor Ort auszutauschen. Deswegen ja auch das Netzwerken, ne?
Hausschuhe oder Socken?
Also wenn, dann Socken, aber eigentlich noch über barfuß.
Ich muss immer noch die dritte Option. Die Diskussion habe ich jedes Mal hier. Genau, also barfuß. Gehe ich komplett mit. Ich bin auch gerade barfuß.
Ja, ich auch.
Instagram oder LinkedIn?
Instagram. Ich bin tatsächlich noch gar nicht auf LinkedIn unterwegs.
Ja, warum? Wie kann sowas sein 2024?
Ja, ich weiß. Ich glaube, weil ich mich, also tatsächlich, es ist vielleicht ein bisschen, klingt vielleicht jetzt komisch, aber ich habe mich jetzt selber noch nie so als Brand gesehen. Ich bin ja natürlich eine Personal Brand, aber mich da auch so hinzustellen und zu sagen, ich bin die und ich mache das, das fiel mir sehr lange sehr schwer und das ist mittlerweile anders. Ich glaube, das wäre vielleicht mal anders zu sagen, hey, hier bin ich, LinkedIn, ihr könnt, dafür stehe ich.
Nächste Frage, Auto oder Bahn?
Bahn, ich habe tatsächlich noch nie selbst ein Auto besessen.
Großer Kostenpunkt und damit geht natürlich gut für dein Budget, ne?
Jetzt könnt ihr ja sagen, mein Mann gehört das Auto, aber so ist es nicht. Wir haben keins tatsächlich, aber wir leben auch in Berlin, das ist vielleicht ein bisschen einfacher.
Ah, sehr sinnvoll. Ich habe letzte Woche 1500 Euro Reparaturkosten gezahlt und ich hatte es nicht einbudgetiert.
Ja, dafür ist ein Puffer gut, ne?
Ja, aber trotzdem tut auch weh, wenn man dann die 1500 Euro Reparaturkosten aus seinem Puffer nehmen muss. Man hätte da lieber den Urlaub draus genommen aus dem Puffer. Letzte Frage. Indoor-Spielplatz oder Kinderbauernhof?
Oh, Indoor-Spielplatz, absoluter Horror. Kinderbauernhof. Die Lautstärke allein.
Jetzt erstmal 3 Wochen Urlaub nehmen.
Nee, ich war zwar noch nie auf dem Kinderbauernhof mit den Kindern, aber wenn ich die Option hätte, dann würde ich eher das nehmen. Ja.
Ich danke dir, Maria, für die super vielen Tipps. Ich werde jetzt gleich mal deinen Budget-Finanzplaner für Familien runterladen und mich da mal durchwitzen. Dann ist der Anfang schon mal gemacht und dann geht's weiter. Ich danke dir und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit Mamas und Finanzen und wir sehen uns demnächst auf unserem gemeinsamen Netzwerk-Event.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wir sehen uns demnächst.
Mamas Werkzeugkiste. Heute habe ich mal eine Tool-Empfehlung für dich. Die habe ich schon seit Ewigkeiten im Schrank stehen. Ein Buch, das ich immer mal wieder auf mein eigenes Business anwenden wollte. Aber irgendwie habe ich es nie so richtig durchgezogen. Aber den Ansatz fand ich immer ganz spannend. Denn wir haben ja jetzt super viel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, als selbstständige Mama den Überblick über die eigenen Finanzen zu behalten. Und eine Methode, die dir dabei helfen kann, insbesondere die Businessfinanzen im Überblick zu behalten, ist Profit First von Mike McCallowich. Also die Profit First Methode stellt eigentlich die klassische Finanzstruktur auf den Kopf. Statt am Monatsende zu sehen, was nach allen Ausgaben übrig bleibt, setzt du den Gewinn vor den Ausgaben fest. Das Grundprinzip von Profit First ist also, bezahle zuerst dich selbst. Wie funktioniert das Ganze? Nun, du brauchst separate Konten. Du richtest dir mehrere Bankkonten ein für Einnahmen, Profit, Steuern, Betriebskosten und Gehalt. Und bei jedem Geldeingang teilst du das Geld nach festen Prozentsätzen auf diese Konten auf. Für den deutschen Markt könnten diese Prozentsätze etwa so aussehen: 5-10% Profit, also aufs Gewinnkonto, Steuern 20-30%, je nach Einkommen natürlich, Gehalt ist dann das, was du bekommst, das sind ungefähr 25-35%, und Betriebskosten sind ungefähr 30-40%. Der Profitanteil wird zuerst auf das entsprechende Konto überwiesen. So kannst du also sicherstellen, dass du regelmäßig Gewinn machst und dir dein Gehalt zahlen kannst. Profit First bringt damit so eine Art Struktur in deine Finanzen und hilft dir dabei, diszipliniert zu bleiben und vor allem motiviert zu bleiben, weil du kriegst ja immer was, wenn was eingeht. Besonders in der Selbstständigkeit, wo eben die Einnahmen stark schwanken können, bietet diese Methode eine klare Orientierung. Sie sorgt also dafür, dass du nicht nur die laufenden Kosten deckst, sondern auch langfristig profitabel bleibst und Rücklagen für Steuern und andere Verpflichtungen bildest. Profit First ist, glaube ich, ideal für selbstständige Mütter, die eine einfache, aber effektive Methode suchen, um ihre Finanzen zu strukturieren. Besonders dann, wenn du Schwierigkeiten hast, regelmäßig Gewinne zu erzielen oder dir selbst ein Gehalt zu zahlen, kann diese Methode dir helfen, den Überblick zu behalten und finanzielle Stabilität zu erreichen. Man muss ganz klar sagen, dass dieses Modell oder dieses Profit First vor allem bei kleineren Unternehmen sehr gut funktioniert, die keine hohen Betriebsausgaben haben. Da muss man also genau hinschauen, ob das jetzt fürs eigene Unternehmen passen kann. Und man muss auch sagen, die Methode erfordert schon eine gewisse Disziplin und Verwaltung, da einfach mehrere Konten verwaltet werden müssen. Du solltest zudem ganz genau schauen, welche Prozentsätze du festsetzt, um natürlich auch die höheren Steuerlasten einfach abzubilden. Weil zum Beispiel das Buch eben eher auf dem amerikanischen Markt basiert, da musst du dann nochmal genau nachschauen. Aber mit der richtigen Anpassung ist es, glaube ich, ein ganz cooles Tool, das dir hilft, dein Business auf stabile finanzielle Füße zu stellen. Ich habe es, wie gesagt, bis heute nicht hundertprozentig umgesetzt, finde es aber sehr spannend, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und selbst wenn man nur so kleine Parts rausnimmt, ja, finde ich es eine ganz gute Anregung. Also das packe ich dir natürlich in die Shownotes, das Buch, und auch auf der Website gibt es so entsprechende Downloads, wo du dir schon ein paar Sachen genauer angucken kannst. Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.